Heute ist Mittwoch, der 3. April 2024. Willkommen zur 43. Buchbesprechung der Mikroökonominnen. Hallo Barbara.
Hallo.
Und hallo Janni, grüß dich.
Grüezi.
Hoi, bist du in der Schweiz?
Nee, aber gedanklich so ein bisschen schon Vorgriff aufs Buch vielleicht.
Okay. Ja, wir haben gelesen Quinn Slobodian, Kapitalismus ohne Demokratie. Und ich muss hier aufpassen, dass mein Stuhl nicht gegen den Tisch haut. Und Barbara, willst du uns kurz einführen in das Buch?
Ja, das mache ich gerne. Also ich will auch nochmal den Titel wiederholen. Es gibt einen sehr langen Untertitel, der schon viel verrät. Das Buch heißt vollständig Kapitalismus ohne Demokratie, wie Marktradikale die Welt in Mikronationen, Privatstädte und Steueroasen zerlegen wollen. Und Quinn Slobodian untersucht in diesem Buch die Vision eines grenzenlosen Kapitalismus, der sich in eigens eingerichteten Zonen, so wie sie im Untertitel benannt werden, ausbreitet. Aber es gibt noch viele andere Varianten, die von diesen Zonen, die im Buch vorgestellt werden. Quinn Slobodian ist ein kanadischer Historiker und er geht dabei in diesem ganzen Buch der These von Investoren oder auch Vordenkern nach, dass wahre Freiheit nur erreicht werden kann, wenn die Demokratie überwunden wird. Denn so das Verständnis dieser Denker oder Vordenker, je nachdem, wie man zu ihnen steht. Denn die Demokratie begrenzt die wirtschaftliche Freiheit, ist also gar nicht so gut, wie das immer dargestellt wird. Slobodian beleuchtet dabei die unterschiedlichen Traditionen dieser marktradikalen Ideen und vielen fällt wahrscheinlich jetzt schon der Name Peter Thiel ein, wenn sie zugehört haben. Und diese Ideen zielen letztlich darauf hin, wirtschaftliche Fragen von demokratischer Einflussnahme zu befreien und stattdessen in Organisationen in Zonen zu übertragen. Dazu führt uns Slobodian an ganz viele unterschiedliche Orte, wie beispielsweise Hongkong, das ist die Mutter aller Zonen, aber auch nach Singapur. Er führt uns nach Südafrika, nach Dubai, nach Honduras, nach Liechtenstein und zu meinem Erstaunen auch in den beschaulichen Thurgau, um die Umsetzung dieser marktradikalen, früher haben wir noch neoliberalen Utopien zu veranschaulichen. Dass diese Ideen nicht nur zukunftsgerichtet sind, sondern auch so eine rückwärtsgewandte Spielart haben, das zeigt er dann auch, wie zum Beispiel mittelalterliche Vorstellungen hier genutzt werden, um diese Zonen auszugestalten. Und wenn wir uns das Ganze mal anschauen, wirft dieses Buch ja ganz zentrale Fragen zur Zukunft des Zusammenspiels von Demokratie und Kapitalismus auf und zeigt, wie bestimmte Gruppen eine Welt formen wollen, die von demokratischen Prinzipien mehr oder weniger entkoppelt ist. Ich würde jetzt gern zum Abschluss, das ist so die Zusammenfassung eigentlich, ein zentrales Element anhand dieses Buchs auch nochmal vorstellen, anhand eines Zitats von ihm selbst, nämlich das ist diese Idee der Zone, die Definition der Zone. Ich habe ja schon gesagt, es gibt ganz unterschiedliche Varianten, aber es gibt so eine allgemeine Definition. Und ich zitiere ihn jetzt mal. Also, was ist eine Zone? Auf einer grundlegenden Ebene ist sie eine Enklave, die aus dem Territorium eines Nationalstaats herausgelöst und von den üblichen Formen der Regulierung ausgenommen wird. Innerhalb einer Zone werden oft die Besteuerungsbefugnisse aufgehoben, sodass Investoren, die dort tätig sind, de facto selbst festlegen können, an welche Regeln sie sich halten wollen. Zonen sind beinahe extraterritoriale Gebiete. Sie gehören zum Gastland und sind zugleich von ihm getrennt. Das ist die Zone und über diese Zonen geht es in dem Buch.
Ich würde gleich zum Anfang versuchen, eine offensichtliche Geschichte anzusprechen, die ich aber irgendwie so auch sehr prägnant fand im gesamten Buch immer wieder auftauchend. Wir reden da über Leute, die sich teilweise so als Anarchokapitalisten bezeichnen und die wollen eine Zone gründen, um alle Zonen abzuschaffen. Also, das war so ein bisschen, er hat das, glaube ich, an einer Stelle mal sehr klar gesagt. Ansonsten war es immer so ein Topic unter der Oberfläche. Aber ich fand das schon sehr faszinierend, dass es da so ein konsistentes Regelwerk für geben sollte, für die Abschaffung.
Ja, also ich bin froh, dass es dir da so ähnlich gegangen ist. Also ich fand das ganze Buch eine sehr, also interessante historische Aufarbeitung und zwischendurch halt teilweise auch so abgedreht, dass ich mir irgendwie dachte, das ist verrückt, dass Leute das wirklich so ernst nehmen, also da wirklich so dahinter stand angeblich und dann müssen die eigentlich sonst in ihrem Leben nicht mehr viel zu tun gehabt haben, um solchen verrückten Ideen hinterher zu rennen und vor allen Dingen einfach, sagen wir mal, sich um ihren Lebensunterhalt wirklich definitiv keine Sorgen mehr zu machen brauchen, ne? Also das war für mich auch irgendwie so dieses sehr, sehr viel hirngespinstige und privilegierte Gedankenwelten, die aber auch irgendwie nur immer so halb ausgereift waren. Insgesamt sehr viel Unausgegorenes und sozusagen Wunschdenken in der Theorie.
Ich glaube, du hast da schon einen ganz guten Punkt angesprochen am Anfang, gerade mit diesem, die sind alle privilegiert. Also wir sind auf sehr viele Milliardäre, zumindest mal Millionäre im oberen Bereich gestoßen, kann man sagen, ne? Also ich kenne jetzt nicht die Zahlen von jedem Einzelnen, aber da war jetzt kein Armer dabei.
Definitiv nicht.
Ne? Ja.
Ich würde auch sagen, die waren alle reicher als wir zusammen. So.
Davon gehe ich aus, ja.
Was nicht so schwer ist.
Wir können ja nachher mal zusammenrechnen, ne? Aber ich würde das auch unterschreiben, den Gedanken, ja.
Aber wer an die Trickle-Down Economics glaubt, für den ist natürlich da auch was dabei, der sagt, es kommt hier dann bei allen an. Und Jenny, ich finde, du sagst das so schön, das sind so Hirngespinste. Und was mir bei der Lektüre des Buches so aufgefallen ist, also an sich ist das ja eine Bombe, einfach mal zu sagen, hey, lasst uns die Demokratie überwinden, die stört uns nur, wir können viel besser wirtschaften, wenn die abgeschafft wird. Das ist ja eigentlich ein Unding. Aber wenn man sich das Buch durchliest und Revue passieren lässt, wo es das alles schon gibt und wie das umgesetzt wird, das sind ja gar keine Hirngespinste. Das sind ja inzwischen Mainstream-Ideen mit einer großen Anhängerschaft. In Argentinien stellen sie jetzt den Präsidenten. In Dubai regulieren sie die Regierungsgeschäfte. Gut, und unser Liechtenstein hier gleich in der Nachbarschaft, das ist jetzt vielleicht nicht so groß, aber auch dort ist die Verfassung geprägt von diesem Denken.
Das ist so ein bisschen... Also es war irgendwie so ein bisschen zweigeteilt. Es war sozusagen einerseits diese Ist-Zustände, also so zum Beispiel dieses Hongkong und Singapur und auch Liechtenstein, da halt so historisch. Aber auf der anderen Seite ja doch so wirklich wirre Ausreißer wie, jetzt muss ich mir gerade überlegen, der Sohn vom Milton Friedman, der David, der hat ja komplett abgedrehte Theorien, die sind ja zum Glück nicht in der Wirklichkeit jemals irgendwie entstanden.
Ja, in Argentinien wahrscheinlich demnächst, ne? Barbara.
Genau. Genau, ja. Hirngespinst ist sicher auch so eine Geschichte wie Lieberland oder eben dieser Hof da aus dem Thurgau, wo jemand behauptet, kein Staat könne seine Freiheit nehmen und er hat da wie so eine Art Unabhängigkeitserklärung seines Hofes formuliert, bedient sich aber natürlich der wunderbaren Infrastruktur, die das Land Schweiz zur Verfügung stellt. Ja, das hat so was Narzisstisches, ist so was Selbstgefälliges, die Leute fühlen sich dabei gut, sie sind wirtschaftlich erfolgreich und denken dann, dass sie hier so über diesen missionarischen Charakter dann anderen auch noch Gutes tun müssen.
Ja, und ich glaube, es gibt da zwei Struktursachen, die wir, glaube ich, erwähnen sollten. Also die Idee mit der Zone, die ja eigentlich widersprüchlich zu dem Ganzen ist, weil man ja eigentlich alle Zonen abschaffen möchte, weil sonst wird das Individuum ja reguliert und das Individuum soll ja frei sein, hat deswegen so eine Sogkraft, weil man anhand einzelner Beispiele wie Hongkong zu einem bestimmten Zeitpunkt halt auch aufzeigen kann, naja, es funktioniert, ne? Also da kann man dann sagen, da und da und dann haben sie das und das gemacht, also funktioniert es. Dubai?
Unter Aufgabe der Demokratie.
Ja, also es funktioniert halt für ein paar weniger und nicht für die große Mehrheit.
Genau.
Das finde ich immer ganz interessant, dass die Mehrheit der Menschen dann mehr wie Güter behandelt werden, aber nicht wie Menschen.
Nee, das sind ja auch keine Unternehmer, ne?
Genau, Menschen bedeutet für sie im Prinzip diese Unternehmer-Elite-Klasse und alle anderen sind halt keine Menschen. Die darf man auch mal von wegen Eigentumsrechte, ne, den darf man auch mal deren Boden wegnehmen. Weil da deren Eigentumsrechte zählen halt nicht im Zweifelsfall.
Ja, das zeigt ja auch, dass diese Idee von der Zone was Irreales hat, denn das zeigt das Slobodien ja auch sehr schön. De facto gibt es ja nirgendwo Land ohne Menschen. Also man muss anderen Menschen immer etwas wegnehmen, wenn man hier so eine Zone errichten möchte.
Und es gibt auch kein Land ohne Staat. Weil am Ende musste
sei
man
denn, hier es ja, es sei denn, wir gehen auf die hohe See.
Na ja, aber auch da hat es ja nicht bisher geklappt, ne?
Nein, da hat es nicht geklappt.
Also, ich glaube, Mars und Mond sind dann so die nächsten Ideen, die man dann haben wird oder hat auch schon in Teilen während Corona. Da gab es ja auch schon wieder Beispiele. Also man sieht auf alle Fälle, dass es auf eine gewisse Form, und das wäre mein zweiter Punkt, dieses anarchische, dieses Freiheitsdenken mündet dann doch immer wieder in einem Patriarchalen, kann man sagen. Ne? Der Unternehmer, das kann ja im Grunde immer nur einer sein, der dann führt im Unternehmen, ne? dem es gehört. Und alle anderen wären ja untergeordnet. Also man hat eine sehr starke Strukturierung nach unten. Und da finde ich, hat Slobodien ja einen ganz interessanten Punkt gemacht, als er gesagt hat, ja, und lustigerweise rekurrieren diese Leute auch gerne aufs Mittelalter.
Also das so fand ich sehr originell, Struktur. Das ist gut, gut, sehr gut recherchiert.
Da kann man einfach sagen, ne, er hat sehr gut diesen Punkt oder diese zwei Punkte rausgearbeitet, wo man einfach sieht, es ist in sich widersprüchlich, nebst allen anderen Widersprüchen, die man da auch noch findet. Und gleichzeitig ist es total durchhierarchisiert, was ja eigentlich auch wiederum der Grundidee widersprechen müsste, weil mit einer Hierarchie, da kann man sich ja nicht auf einer wirtschaftlich gleichwertigen Ebene begegnen, die wiederum ja notwendig wäre, um als freie Individuen miteinander dealen zu können.
Richtig, ja. Du hast das mit dem Patriarchat ja schon angesprochen. Also diese Ideen haben auch nur Männer.
Ja. Das ist mir auch aufgefallen. Das ist wirklich sehr
interessant. Ist mir jetzt gar nicht aufgefallen, dass das alles Männer sind. Weißt du auch gar nicht, wie die sich selber definieren. Also da habe ich jetzt kein Urteil gefunden. Nee, aber stimmt schon, es sind alles Männer, ja. Meistens auch aus den USA, ne? Muss man vielleicht auch noch dazu sagen, das ist so überwiegend aus der Ecke. Es gibt auch noch andere, aber sehr viel aus den USA.
Für mich war das Buch sehr anregend, weil wir so viele alte Bekannte auch getroffen haben aus vorangehenden Buchbesprechungen. Und das ist ja offensichtlich wirklich so, ja, wie eine Idee, die früher eine Idee von Spinnern war, die jetzt hoffähig geworden ist. Nicht nur am Hof von Liechtenstein. Also es hat mir wirklich gut gefallen, wie das beschrieben wird, sondern in der Presse, die können Präsidenten beraten, die können Regierungen beraten. Sie werden gehört. Sie haben ihren Markt gefunden und das ist ja schon erstaunlich, wie sehr viele dieser Gedanken immer wieder um Peter Thiel kreisen, die Montpellier Society, Friedman Hayek von Mises. Das ist wirklich erstaunlich.
Ich habe beim Lesen so gedacht, irgendwie ist das das Buch, was ich mir schon lange gewünscht hatte, dass das mal jemand aufbereitet, diese Ecke. Vor allen Dingen auch leicht zugänglich aufbereitet, weil das muss ich sagen, ich hatte eigentlich bei dem Buch keinen Durchhänger. Ich hatte nie das Gefühl, ich lese jetzt irgendwie, ach ja, jetzt hat er schon wieder ein Beispiel, das muss ich jetzt auch noch mich durchquälen. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, alle Beispiele dienen einem Zweck, einem Teilbereich des Gesamtkomplexes darzustellen, wodurch ich es dann auch durchweg angenehm zu lesen fand, was ich bei Büchern dieser Art ja eher selten habe.
Und es sind, ich guck noch mal, 433 Seiten. Und also die merkt man dem Buch nicht an.
Ich glaube, man muss aber nur 330 lesen, ne? Der Rest ist ja
anders. Ah, das andere sind die Fußnoten.
Also ja. Wegen ist ja eigentlich normalerweise ähnlich wie dir, Marco. Ich tue mich dann ja manchmal ein bisschen schwer. Und dieses Mal habe ich auch gedacht so, also wie ihr wisst, ich stehe da nicht so drauf, wenn nebenbei schon ständig solche Kommentare halt mitschwingen, solche moralisch aufgeladenen, Einordnungen oder Hinweise. Und das hat er zwar gemacht, aber sehr dezent und halt intelligent und lustig. Und ich fand es tatsächlich auch sehr kurzweilig. Und mir ging es auch wie dir, Barbara. Also ich musste auch ständig daran, an verschiedene Bücher, die wir schon besprochen haben, irgendwie denken, sei es jetzt in Romanform oder sozusagen wieder Sachbücher. Da haben einen doch einige Sachen eingeholt. Und ich fand es auch für Leute, glaube ich, nachvollziehbar, die sich jetzt nicht, sagen wir mal, hauptberuflich mit Wirtschaft auseinandersetzen. Also man muss jetzt irgendwie nicht Finanzwissenschaften studiert haben oder ein großer Fan von diesen ganzen Panama-Leaks und sonst wie gewesen sein, um das Ganze zu verstehen, sondern er bereitet das wirklich sehr, sehr gut und nachvollziehbar auch für Leute, auf die vielleicht nicht so eine hohe Affinität zu solchen Themen normalerweise hätten.
Aber das ist ja genau auch der Trick dieser Idee, die dahinter steht. Du brauchst dafür keine wissenschaftliche Evidenz, du brauchst dafür keine Zahlen und Nachweise, die labern ja einfach nur.
Die Story ist halt das, ne? Also
und von da ist es natürlich auch nicht ganz so schwer, das zugänglich zu machen, weil das ist im Grunde genommen, kann man ja sagen, das sind lauter Scharlatane, die hier ihre Geschichte erzählen.
Also Marco, mich hätte noch interessiert, also ich weiß nicht, also ich war vor ein paar Jahren in Dubai, da ist mir dieses Neom auch überall so in Anzeigen über den Weg gelaufen, die da groß über diesen fetten Straßen irgendwie hingen. Hast du das irgendwie schon mehr von mal mitbekommen, wie das so läuft?
Also Neom ist ja Saudi-Arabien, das Ding, was sie da bauen wollen, was auch immer noch im Bau ist und wo man eigentlich bisher noch nichts groß sieht. Also es sollen schon zwei Hotels stehen, die man sich nur schwer einbuchen kann und so weiter und so fort. Also das wird man sehen, ob das kommt. Sie haben lustigerweise auch aufgehört, für Neom groß Werbung zu machen. Was Dubai selber betrifft, da war ich ja jetzt im Dezember und muss sagen, das ist so eine Stadt. Also ja, ich glaube, nett kann ich es nicht formulieren. Die ist einfach artificial. Also du merkst dieser Stadt einfach an, dass sie nicht echt ist. Also nichts an dieser Stadt ist echt. Es gibt geiles Essen, wenn du geiles Essen haben willst. Du kannst geile Partys haben. Du hast fancy Museen. Du hast alles, was du dir so vorstellen kannst, was man sich für Geld kaufen kann. Aber es ist, so für mich als Europäer, ist es halt erstmal neureich. Ja, kann man dann wieder sagen, ist ja auch klar. Ja, 1930 waren das alles Perlenfischer, dann haben sie 1950 irgendwie Öl entdeckt und seitdem geht es halt ab. Also es ist nicht Old Money. Das ist dann vielleicht so meine europäische Distinktion, so ein bisschen auf Abwehr auch. Gebe ich ja zu. Aber es ist halt auch irgendwo zusammengeschustert, zusammengekauft, es ist Wildwuchs und ja, man orientiert sich an gewissen Vorgaben, also an gewissen Ideen. Aber ich würde auch sagen, und das ist eigentlich so das, was mich dann auch dieses ganze Buch über so gedanklich ein bisschen umgetrieben hat, es klappt halt im Grunde auch nur, weil es nicht so zu viele Dubais gibt. Ne? Also würde jeder Staat ein Dubai haben mit entsprechenden Regeln, dann würde es kein Dubai geben. Sondern das sind ja immer so kleine Entitäten mit einem gewissen Alleinstellungsmerkmal. Da konnte dann jetzt auch erstmal russisches Geld hinfliehen. Jetzt kommen die USA und sagen, na stopp mal Leute, wir haben ja da Sanktionen und überhaupt. Und ja, dann auf einmal können die Russen da nicht mehr so frei schalten und walten wie vorher. Also das Geschäftsmodell unterliegt auch Schwankungen. Was dann wieder auf den Immobilienmarkt zurückschlägt und so weiter und so fort. Also ich glaube halt, dass so Dubai ist halt so dieses Aushängeschild aktuell. Das hat er ja auch in dem Buch gut verarbeitet. Aber es ist im Grunde, ja, wenn du das 5-6 Mal aufbaust und Neom wäre ja dann das Äquivalent in Saudi-Arabien, dann kann das halt auch nicht mehr funktionieren, weil es dann halt doch eine zu große Zersplitterung des Kapitals geben würde.
Naja, aber also da möchte ich ein bisschen widersprechen. Ja, es gibt nur einen Dubai, aber Slobodien zählt ja schon schön nach. Also es gibt 6000 solcher Zonen. Die sind nicht alle so klar ersichtlich wie Dubai, denn Dubai ist ja letztlich doch ein ganz normales Staatsgebilde, also in Anführungszeichen normales Staatsgebilde. Aber es gibt 6000 Sonderwirtschaftszonen, viele davon, zum Beispiel auch in China. Und er sagt eben, es sind 6000. Von daher ist das ja schon ein wunderbarer ja. Markt, an dem alle untereinander um das beste Geld buhlen. Nee.
Da würde ich widersprechen. In China, da ging es ja darum, die Produktion hochzufahren. Das hat sich die Sozialistische Partei, die ja laut Verfassung eine Diktatur dort führt, hat sich das aufgebaut, um ihren eigenen Zielen da nachzugehen. Und die Zonen werden immer wieder verändert und reguliert und sicherlich gibt es da auch eine gewisse Konkurrenz. Aber ich glaube, was man an diesen gesamten Zonen auch sieht, ist, dass sie ohne Staat nicht funktionieren können, weil die Infrastruktur, die zur Verfügung gestellt werden muss, halt entscheidend ist. Und China ist zum Beispiel da sehr erfolgreich gewesen, eine Infrastruktur für die Produktion zur Verfügung zu stellen. Sie haben aber im Grunde auch weitestgehend nur Macau, wo man sagen könnte, das wäre ein Amüsement-Bereich in Konkurrenz zu Dubai. Aber aufgrund der Struktur wollen dann auch wieder viele nicht hin, weil man will ja eher Geld aus China rausschaffen. Und also, also ich sehe da sehr starke Unterschiede. Und Dubai ist im Grunde, so in meiner Wahrnehmung, tatsächlich die aktuell einzige Struktur mit einer Infrastruktur, aber auch einem ausreichend aufgebauten Staat, der es ermöglicht, dass du das so nutzen kannst, wie du es nutzen kannst. Also mir ist keine andere Stadt in der Form bekannt, die man so nutzen kann wie Dubai. Singapur wäre da sicherlich eine Konkurrenz, hat aber auch wieder so verschiedene Trade-offs. Aber Dubai ist, um das vielleicht noch klarzustellen, ist ja Teil eines Staates. Dubai ist ja erstmal nur eine Stadt, ist in den Vereinigten Arabischen Emiraten mit angesiedelt. Da würde dann Abu Dhabi dazugehören und die versuchen gerade Konkurrenz zu Dubai aufzubauen, was sehr langsam vorangeht. Sie versuchen das jetzt über den Finanzmarkt und dann wäre, wie gesagt, in Saudi-Arabien schon wieder die nächste Stadt zu finden. Mit NEOM soll auch so eine Zone werden. Dann haben sie noch ein paar andere Zonen eingerichtet, die aber immer auch verschiedenen Zwecken dienen. Ne? Also da würde ich dann auch mal ganz genau hingucken, welche Zone überhaupt zum Vergleich neigt. Aber ich finde, da sieht man dann auch genau daran, und auch an Saudi-Arabien und auch schon Abu Dhabi, dass es eben nicht so leicht ist, das zu reproduzieren. Also dass es einer gewissen Schwierigkeit unterliegt.
Das ist ja eigentlich ein Merkmal von vielen Zonen, die da im Buch vorkommen. Ne? Also Hongkong kannst du eigentlich auch nicht Copy und Paste machen. Da.
Genau, ich glaube, was das Buch nämlich zeigt, ist, dass diese Zonen für einen ganz bestimmten Zweck in einer ganz bestimmten Zeit sehr erfolgreich sein können. Angefangen mit Hongkong, das ja auch produktionslastig war, dass sie dann aber ab einem gewissen Punkt einfach nicht mehr funktionieren. Also das wäre so eine Erkenntnis, die ich aus dem Buch mitgenommen habe.
Ja, ich glaube, es gibt nicht so das eine Erfolgsgeheimnis, was man einfach so reproduzieren kann. Ne? Also es passt irgendwie mal, wie du schon sagtest, in Umstände und der Zeit. Und das haben bestimmte Zonen irgendwie begünstigt. Eine Gemeinsamkeit, die ich eigentlich bei allen sehe, ist, du brauchst einfach billige Arbeitssklaven, die alles aufbauen. Ne?
Genau.
Und die keine Rechte haben. Und die du einfach ausschaffen kannst, wenn du sie nicht mehr brauchst. Und die unter diesem ständigen Angstleben nicht jederzeit ausgeschafft werden zu können. Und deshalb halt mit quasi keinem Arbeitslohn sich zufrieden geben. Der aber immer noch ein bisschen höher ist als das, was ihr in der Heimatregion findet.
Ja, da muss ich sagen, da habe ich jetzt durch meinen Bali-Urlaub, wo ich mir dann auch so ein bisschen diese Remittances-Geschichten angeguckt habe, auch nochmal eine leicht andere Meinung, weil so, ich sage das auch immer ganz gerne, man hat da ein bisschen mehr. Aber das bisschen mehr ist schon ganz schön viel mehr, was man da haben kann. Es gibt aber Abstufungen, je nachdem, welchen Job du hast, ne? Und wo. Da kann das sehr ausbeuterisch sein. Du bist auf alle Fälle einer gewissen Willkür ausgeliefert. Wir hatten das in Doha gesehen, in Katar, zur Weltmeisterschaft letztes Jahr. Ne? Und man sieht das auch in Dubai, wo gewisse Jobs dann auch einfach so wenig wertgeschätzt werden, dass die Leute dann einfach da irgendwo eingekesselt leben und dann halt Geld nach Hause schicken. Aber du bist halt jederzeit im Druck. Du musst teilweise Schulden abarbeiten und so weiter. Also das kann sehr, sehr unterschiedlich sein, wie das auf das Individuum wirkt.
Ja, es ist aber so oder so, ist es irgendwie ein bisschen pervers, wenn man jetzt, sagen wir mal, so humanistische, ethische Standards.
Es gibt halt keine Regeln, die einem westlichen Wertekonstrukt unterliegen würden. Also das muss man ganz klar sagen. Ja? Und da liegt es dann halt am Glück und Pech, wie es einem ergeht.
Ich meine, da ist Hongkong vielleicht noch so ein bisschen diese Ausnahme, weil natürlich dann durch das, was in China passiert ist, dann halt Leute nach Hongkong kamen, die ja auch vielleicht Geld hatten und, sagen wir mal, eine intellektuelle Elite waren. Das war vielleicht da noch ein bisschen anders, aber ja, irgendwie so insgesamt habe ich halt das Gefühl, dass viele dieser Zonen und auch das, was jetzt vielen Leuten so vorschwebt, einfach immer wahnsinnige Architektur mit beinhalten in irgendeiner Art und Weise und das muss halt von irgendwelchen Menschen gebaut werden. Und die sollen halt möglichst wenig kosten. Also das Ganze aufzubauen irgendwie, da fängt es für mich irgendwie schon an. Und am Leben zu halten. Und bei diesen ganzen Konstrukten frage ich mich immer, alle Menschen, die sich solche Sachen ausdenken und solche Ideen anhängen, sind auch, glaube ich, gerade zum Beispiel bei sehr guter Gesundheit. Sobald man halt irgendwie krank wird und dann halt eben auch auf, ja, auf die Sozialleistungen angewiesen ist, die so ein Staat ja auch irgendwie bietet, wird es dann irgendwie schwierig. Die würden wahrscheinlich sagen, okay, dann kaufe ich mir halt irgendwie einen Arzt oder dann kaufe ich mir irgendwie die Krebsbehandlung. Aber da siehst du halt wieder, wie das ist einfach nur für ganz, ganz wenige Menschen funktionieren kann, so ein Konstrukt, ne?
Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich stimme mit euch überein, ja, das funktioniert nur für eine ganz kleine Gemeinschaft, für so eine Elite. Ich habe aber den Eindruck und ich glaube, deshalb kommt das Buch auch jetzt zu einem guten Zeitpunkt heraus. Also letzten November ist es ja auf Deutsch schon rausgekommen. Aber die Idee ist ja ungeheuer populär geworden und nicht nur populär bei Leuten, die eben die Milliarden haben, um zu investieren, sondern auch bei der Wählerschaft. Ich glaube, die Idee ist auch deshalb so populär, weil viele doch mit dem herkömmlichen Nationalstaat nicht mehr so viel anfangen können. Weil der Nationalstaat so an seine Grenzen stößt, funktioniert der noch? Also wie funktioniert er? Und dass deshalb diese Ideen so auf fruchtbaren Boden auch fallen. Und es eben nicht nur eine kleine Gemeinschaft ist, die sich damit beschäftigt, sondern immer mehr Leute. Also der Titus Gebel ist ja auch jemand oder der Rainer Zietelmann. Das sind ja alles Bücher, die wir auch schon besprochen haben. Das sind an sich ehemalige FDP-Leute, die aber von ihrem heutigen Gedankengut sicherlich sehr, sehr nahe auch bei der AfD zu finden sind. Oder täusche ich mich da?
Ja, Zietelmann sehe ich da ganz klar, ja. Aber wird da wahrscheinlich abstreiten, keine Ahnung. Aber wenn ich den auf Twitter lese, denke ich immer, da kann er auch gleich da eintreten. Ja, aber das ist ja meine alte These, dass so das deutsche Finanzwesen und Kapital, er war ja im Immobilienbereich tätig, dass das eben genau auch die Grundlagen für die AfD gelegt hat. Aber da müssen wir jetzt nicht rein. Ja, also sehe ich im Grunde so wie du.
Es ist zwar irgendwie populär, aber ich frage mich halt Leute, die dem, also ich glaube, es ist einfach eine halt Müdigkeit, was so Demokratie angeht und man fühlt sich irgendwie im Stich gelassen und dann sehnt man sich vielleicht nach so einer Oase, wo halt kein Staat existiert und niemand einem Geld wegnimmt durch Steuern und irgendwie Migration halt hart kontrolliert wird. Aber letztendlich, glaube ich, sind halt Leute, die auf so einer Ebene halt denken, die würden halt in diesen Enklaven und Zonen, über die jetzt dieses Buch redet, also die werden ja eher am unteren Ende. Die Mehrheit jedenfalls, wäre so mein Gefühl.
Ich weiß immer noch nicht so richtig, was ich mit diesen Leuten anfangen soll, im demokratischen Sinne, muss ich sagen. Weil die haben ja nicht mal die Idee, dass man innerhalb einer Demokratie Dinge ändern könnte. Also da fangen schon alle meine Fragen an. Weil wenn du diese Idee nicht hast, dann ist es natürlich klar, dann braucht es einen, der es gestaltet. Und dann sind wir hier bei Ayn Rand und ihren Büchern. Und es kommt ja hier auch drin vor, dass man sich dort dann halt in eine Enklave flüchtet und dort den Kapitalismus wieder aufbaut. Aber irgendwie kann ich so, wenn ich so Ayn Rand lese und das dann mit diesem Denken da abgleiche, irgendwie auch nichts mit anfangen. Weil wenn man Ayn Rand ernst nehmen würde, würde man ja sagen, okay, da müsste ja erstmal auch ein grundsätzlicher Wettbewerbsgedanke und ein grundsätzliches Wettbewerbsbedürfnis da sein. Aber lustigerweise geht es diesen Leuten ja gar nicht um Wettbewerb, sondern um Aushandlung im unternehmerischen Sinne. Und wenn ich da an Peter Thiel wieder denke, der sagt, also es müssen für Unternehmen Monopole ermöglicht werden, dann bin ich halt schon bei einer grundsätzlich antiregulatorischen Haltung, einer Haltung, wo klar ist, der große Unternehmer wird das aushandeln und nicht, aber nicht sicherlich mit dem kleinen Angestellten. Es im Grunde steckt darin eine komplette Ablehnung der Demokratie. Deswegen finde ich diesen Titel eigentlich auch ganz gut, Kapitalismus ohne Demokratie.
Ich glaube, also ein Teil, den ich halt irgendwie noch interessant fand, aber irgendwie musste ich da so ein bisschen zum Schluss drüber fliegen, muss ich zugeben, war ja die Geschichte mit den sozialen Medien und dass die sozialen Medien quasi den Leuten jetzt ermöglichen, einfacher über den Nationalstaat hinweg neue Identitäten für sich zu finden. Und das finde ich halt ganz interessant und der These würde ich irgendwie auch zustimmen, ne? Also der Nationalstaat hat halt, was Identitätsbildung betrifft, sicherlich in den vergangenen 10, 15 Jahren deutlich an Bedeutung verloren. Und das begünstigt natürlich solche Ideen dann, dass solche Ideen dann Auftrieb erhalten. Also dieser These würde ich durchaus irgendwie zustimmen und das läuft ja einher mit sozusagen auch der aufstrebenden Parteien wie jetzt der AfD oder mit zunehmenden, sagen wir mal, Spaltung der Gesellschaft. Ne? Du hast irgendwie einfacher Möglichkeiten, mit deiner Gruppe und deinen Gedanken, die jetzt vielleicht vor Ort für dich jetzt nicht so sozusagen mehrheitsfähig wären, aber du hast halt über das Internet, über die sozialen Netzwerke, hast du halt Möglichkeiten, überall Menschen rein theoretisch auf der Welt zu finden, die ähnlich denken und mit denen zumindest, sagen wir mal, eine virtuelle Cloud-Identität zu formen. Und ich weiß jetzt nicht, ob es irgendwie möglich ist, das auf die Welt wieder runter zu beamen und daraus einen Staat zu formen. Aber dass natürlich diese Art das Denken halt auch beeinflusst und solche Ideen Auftrieb gibt, erscheint mir als durchaus logisch.
Ja, ich würde da sogar auch die Piratenpartei reinzählen, ne? Also wenn man da mal so ein bisschen polithistorisch auf unsere eigene Zeit auch schaut, mit dieser Liquid Democracy, ne, wo man dann so Themen interessiert mal dran geht oder eben auch wieder nicht dran geht. Ich weiß, da wird es jetzt gleich wieder empörte Schreie geben von Menschen, die da engagiert sind und die das alles ganz anders sehen, weil man damit ja Demokratie vertiefen will und so weiter. Aber im Grunde ist darin veranlagt eine Konzentration der Stimmrechte auf einige wenige, die sich vermeintlich auskennen. Aber da, wenn die irgendwelchen Ideologien unterliegen, dann ja, ist es halt auch entsprechend. Also ja, ich fand diesen Part mit der Cloud-Demokratie, im Grunde hat er ja selber gesagt, das ist so eine Art Abwandlung des Ganzen. Man wird dann halt Stakeholder von oder Shareholder. Aber ja, ich fand das jetzt, glaube ich, zu zeitgeistig, um das jetzt schon zu bewerten. Wie genau man das dann zu sehen hat. Ich glaube, das ist auch völlig gescheitert, dieses Projekt, ne? Also da habe ich jetzt nichts weiter gehört, dass das noch existieren würde.
Ja, ist wieder das Problem, was Barbara auch vorhin meinte, also oder was wir ja alle meinten, ne? Also Land gehört halt letztendlich irgendwem so auf der Welt. Es gibt irgendwie so, glaube ich, recht wenig Land, was niemandem gehört. Und quasi das aus der Cloud dann auf die Erde zu bringen, das ist halt dann einfach mal schwierig. So, daran scheitert es halt in dem Sinne. Schon mal ganz praktisch.
Es sei denn, wir fliegen auf den Mars. Und das sind ja genau die gleichen Köpfe, die das im Hinterkopf haben, wie die, die auch hier diese marktliberalen Ansichten vertreten.
Ja, und an dem Part finde ich halt ganz interessant, dass er im Grunde ja dann doch aufzeigt, dass dieses Milliardärsgedöns da aus der Ecke, im Grunde ist es Weltenflucht, ne? Sie wollen die Realität der Staaten und ihrer Regeln einfach nicht anerkennen und suchen nach Möglichkeiten, sie zu umgehen.
Ja, also ideengeschichtlich steckt da ja dieser amerikanische Traum von der Frontier. Und das ist, wenn die eine Grenze eben zugeht, dann muss man sich eben das nächste grenzüberschreitende Projekt suchen mit Landnahme. Und da ist man jetzt, ja, diesen Ort gibt es jetzt so nicht mehr, ne? Und sucht dann neue Möglichkeiten.
Ja, ich finde aber auch, das Internet zeigt uns ganz schön einerseits natürlich auch die Macht der Staaten, wenn es einen Raum gibt, der unreguliert ist, ihn zu regulieren, natürlich über die Staaten selbst. Ja, die EU spielt ja da eine wesentlich stärkere Rolle als die USA bisher. Aber auch China würde ich da immer wieder nennen, die es ja geschafft haben, das Internet dann schon auch weitestgehend unter staatliche Kontrolle zu bringen, auch wenn es da sicherlich immer noch Schlupflöcher gibt. Also diese Idee hat sich eigentlich für mich im Grunde schon jetzt zerschlagen, dass es das dann sei. Deswegen muss man jetzt halt auch auf den Mars fliegen. Da kann man dann die eigene Marskolonie gründen und diese in die Unabhängigkeit führen. Dazu würde ich auf Apple TV die Serie To the Moon. Ist jetzt, glaube ich, in der vierten Staffel und in der geht es dann auch ganz aktiv um die Gestaltung des Mars und die Macht auf dem Mars, die Machtverteilung. Da findet man, glaube ich, einige Sachen, die so im Silicon Valley gerade so durch die Köpfe schwirren.
Okay.
Und die man hier auch in Ansätzen schon in dem Buch erkennen kann.
Also To the Moon heißt die Serie.
Ja.
Danke. Schön.
Sehr empfehlenswert. Also fängt ganz anders an. Da geht es am Anfang um die 70er und das geht dann immer weiter. Und aktuell sind wir jetzt so bei der Marseroberung. Und wer dann dort das Sagen hat, so im Abklatsch, Also es ist ein bisschen alternatives Szenario und dann geht es quasi USA against Sowjetunion against Unternehmer und auch so die sich changierenden Koalitionen in dem Ganzen.
Aber man stellt sich jetzt vor in der Realität, ne? Also man kommt dann auf den Mars und auf einmal ist es so eine ähnliche Geschichte wie in den USA, diese Frontiergeschichte. Da war ja auch nicht nichts, sondern da waren ja schon Menschen, nur die werden dann doch vergessen. Am Ende geht man auf den Mars und denkt, geil, jetzt hat man endlich Land. Ne?
Da kommt so ein Marsmännchen.
Das gehört jetzt nur uns, endlich neu. Und auf einmal kommen da irgendwelche Menschen, irgendwelche Marsmännchen. Und
ja, sie haben es ganz gut geschafft in der Serie, das so zu drehen, dass die Menschen völlig ausreichen, um solche Kämpfe zu
rangieren. Ich habe mich gerade kurz an Lord of the Flies erinnert. Ne? Also auch wenn irgendwie ein Haufen Menschen auf einer unbemannten Insel strandet, heißt das jetzt nicht, dass das irgendwie alles gut werden muss.
Aber in dem Sinne, also deswegen sehe ich da sehr viel Weltenflucht. Vielleicht, Barbara, könnte man das Ganze ja dann noch so ein bisschen denken in Richtung, es ist halt auch der ewige Kampf der Unternehmer in Sachen Checks and Balances, Alternativen zu schaffen, um die Staaten dann doch in die Richtung zu treiben, die man gerne hätte, was ja dann schon fast wieder demokratisch wäre.
Sofern Lobbyarbeit als Teil des demokratischen Mitwirkungsprozesses verstanden werden kann.
Da gibt es sicherlich viele Meinungen zu.
Vielleicht gibt es ein Buch dazu.
Ja, wären wir soweit, ein Fazit zu fällen?
Ja, ich finde schon. Ich finde das Buch sehr informativ, sehr kurzweilig und kann es unumschränkt empfehlen.
Ich würde mich dem anschließen. Also ich habe, wie schon erwähnt, es sehr gerne gelesen, auch in der Länge mit den verschiedenen Beispielen und bin soweit, auch für mein politisches Denken hatte ich so das Gefühl, habe ich einige Sachen und Informationen vor allen Dingen mitnehmen können.
Ja, da bin ich ganz langweilig und würde mich auch dem anschließen. Also wirklich eins zu eins. Und wie gesagt, nochmal betonen, dass auch Menschen, die sich sonst halt nicht so mit Finanzen oder Wirtschaft auskennen, also dass das durchaus für solche Leute auch lesenswert ist und man da keine Angst haben muss, irgendwann sozusagen zu viel zu haben und zu denken, das ist mir jetzt alles zu theoretisch, sondern wie Barbara ja auch schon sagte, dafür ist die Story halt so gut. Also das Ganze beruht auf Stories und das ist teilweise wirklich sehr, sehr schön, was da an absurden Gedanken manchmal aufkommt. Und wie gesagt, vor allen Dingen von diesem David Friedman, also da bin ich, ne, doch,
David Friedman
hieß er, ne? Ja, das war wirklich, also das ist wirklich ganz, ganz großes Kino. Da habe ich teilweise schon gedacht, da müsste man eigentlich, also gibt es dazu Filme, müsste man eigentlich mal was machen. Netflix-Serien.
Ich frage mich halt, welche Filme von solchen Gedanken beeinflusst wurden. Das müsste man sich auch nochmal raussuchen. Ne? Da gibt es ja auch so mal so ein paar Filme, die diesen Ideenlagen nachgehen und sie verhandeln. Barbara, was lesen wir denn als nächstes? Wir haben es ja schon festgelegt.
Ja, wir haben mal wieder einen Schweizer Autor. Dauergast hier in den Nachrichtensendungen, wann immer es etwas vom Kapitalmarkt und aus der Finanzgeschichte zu erklären gibt. Das ist der Tobias Straumann und wir lesen von ihm 1931 die Finanzkrise und Hitlers Aufstieg.
Endlich mal ein Thema unserer Zeit. Nach der Finanzkrise und dem Aufstieg der AfD hat man ja vielleicht ein paar Fragen an die Vergangenheit, vor allen Dingen auch was Vergleichbarkeit betrifft. Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiges Thema aktuell. Deswegen bin ich auch schon grundsätzlich sehr gespannt. Ist natürlich der nächste Historiker, ne? Da gehen wir ja ein gewisses Risiko ein.
Also Barbara, ich kann ja auch sagen, damals, als ich beim Blick war und ja dann noch ganz recht frisch in der Schweiz, hat man mir gesagt, wenn ich irgendeinen Wissenschaftler irgendwie brauchte, Wirtschaftswissenschaftler, ruf mal den an, der sagt dir auf jeden Fall irgendwas und schnell. Zu allem Möglichen.
Also einer, der immer ans Telefon geht, ne?
Genau, das ist natürlich sehr dankbar als Journalist. Also vor allen Dingen Boulevardmedium, wo vielleicht einige sagen, nee, geht, das wollen wir jetzt nicht.
Ja, also ich glaube, er ist neben dem Co-Leiter von der ETH, ist er wirklich so das bekannteste Wissenschaftsgesicht, was Wirtschaftsthemen angeht in der Schweiz.
Ja, von daher, ich habe ihn sehr pointiert kennengelernt und bin dann mal gespannt.
Ja, also da können wir uns dann schon mal drauf freuen. Bis dahin www.mikroökonomen.de, da könnt ihr uns auch noch eure Kommentare zum Buch hinterlassen, falls ihr sie habt, oder zur Sendung, falls ihr da noch etwas mitzuteilen habt. Ansonsten vielen Dank fürs Hören, euch eine schöne Zeit und bis alsbald mal wieder. Tschüss.
Tschüss.
Ade.